The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 26. Juli.
Ich merke das seit einigen Wochen. Es gibt Teile des Partei-Establishments. Es sind Teile, es sind nicht alle, aber beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde.
Wen könnte Friedrich Merz denn hier gemeint haben? Wir hätten da eine Vermutung und die heißt Angela Merkel. Die Fehde zwischen den beiden CDU-Politikern ist kein großes Geheimnis, aber dass sie selbst nach der Karriere von Angela Merkel weiter ein Thema sein wird, damit hätten wir nun nicht gerechnet. Wir erinnern uns, Angela Merkel vereinbarte mit Edmund Stoiber im Jahr 2002 beim Wolfratshausener Frühstück einen Deal und Friedrich Merz musste daraufhin seinen Posten als Fraktionsvorsitzender räumen. So richtig sportlich hat Merz diese Entscheidung nicht genommen und seitdem herrscht Eiszeit zwischen den beiden Kontrahenten. Als die ehemalige Bundeskanzlerin ihr erstes großes Interview nach ihrem Abschied aus dem Kanzleramt gibt, sagt sie, angesprochen auf ihren ewig Rivalen Merz, noch Folgendes.
Wir müssen ein guter Jahrgang gewesen sein, Merz und ich. Denn er wollte die Nummer eins sein und ich wollte die Nummer eins sein. Das ist ja im politischen Wettbewerb, kommt sowas ja vor. Das gab es ja auch zwischen Hillary Clinton und Barack Obama und so weiter. Und dass er jetzt das geworden ist an einem Mitgliederentscheid der CDU, das ist dann so. Und dass damals zwei so interessante Persönlichkeiten sich aneinander gerieben haben, das hat jetzt noch eine interessante Fortführung gefunden. Und ich wünsche jedenfalls.
Es hat also eine interessante Wendung genommen. So richtig glücklich scheint sie nicht über die Wahl Friedrich Merz zu sein, der im Januar beim dritten Anlauf zum Parteivorsitzenden gewählt wurde. Am 9. September findet der 35. CDU-Parteitag in Hannover statt. Auf der Einladungsliste steht auch Angela Merkel. Doch so wie es aussieht, wird sie es nicht einrichten können.
Und wenn ich dann lese, ja, ich will jetzt keine Journalistenschelte betreiben, aber Wohlfühltermine. Merkel schleicht sich zurück und macht jetzt nur noch Wohlfühltermine. Da sage ich ja.
Der kommende CDU-Parteitag scheint also kein Wohlfühltermin für Merkel zu sein. Warum das so ist, das weiß mein Kollege Michael Bröker. Guten Morgen, Mac.
Guten Morgen, Chelsea.
Zuerst einmal, ist es üblich, dass ein ehemaliger Bundeskanzler oder in diesem Fall eine ehemalige Bundeskanzlerin bei einem Parteitag dabei ist?
Es ist natürlich zunächst einmal freiwillig. Ehemalige Vorsitzende und erst recht die ehemalige Kanzlerin ist natürlich immer eingeladen. So war das bei der SPD auch viele Jahre mit Gerhard Schröder. So war das bei der CDU auch mit Helmut Kohl, trotz der Spendenaffäre. Aber ob sie kommen, ist natürlich immer eine freiwillige Entscheidung.
Was genau hat Merkel an Merz auszusetzen?
Ja, zunächst mal ist das ja fast die Abwicklung ihrer eigenen Regierungszeit, die da mit der Wahl des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz eigentlich in der Partei umgesetzt wurde. Und sie hat seit ihrer Amtszeit vergeblich, muss man sagen, am Ende versucht, genau diesen Mann als ihren Nachfolger zu verhindern. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie wenig Lust hat, eine einstündige Rede von Friedrich Merz auf dem Parteitag in Hannover anzuhören. Nun hat sie offiziell gar nicht dementiert oder bestätigt, dass sie nicht kommt. Wir wissen es aus ihrem Umfeld, aber es ist davon auszugehen, dass es dabei bleibt. Angela Merkel hat ja selber gesagt, sie macht nur noch Wohlfühltermine und ein CDU-Parteitag mit dem Parteichef Friedrich Merz gehört offensichtlich nicht dazu.
Der Parteitag findet erst in 6 Wochen statt. Jetzt hat sie schon signalisiert, dass sie nicht daran teilnehmen möchte. Stand jetzt, wie wird diese Entscheidung innerhalb der CDU-Führung aufgefasst?
Ja, sie ist noch nicht final. Es gibt noch keine offizielle Absage oder so etwas und keine offizielle Stellungnahme ihres Büros. Aber in der CDU rechnet niemand damit, dass sie kommt. Es gibt eine Zusage von Markus Söder, dem CSU-Chef. Und es werden auch noch andere Gäste erwartet. Aber Angela Merkel wird außen vor bleiben. Naja, und mancher in der CDU-Spitze wird sich heimlich darüber freuen. Denn eine wie auch immer geartete Abrechnung mit der Merkelschen Regierungszeit, an der man ja gar nicht vorbeikommt, Stichwort Russland, Energiepolitik, macht natürlich es einem auch nicht leicht, wenn Angela Merkel in der ersten Reihe als Ehrengast sitzt. Insofern kann man jetzt ein bisschen befreiter auch über die vergangenen Jahre reden. Vielleicht hilft Angela Merkel ihrem Nachfolger im Amt als CDU-Vorsitzender dann indirekt ein bisschen mit.
Und dann sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Vielen Dank, Mac.
Tschüss, Chelsea, bis später.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Forstbetriebsleiter Rudolf Plochmann spricht über eine der gravierendsten Folgen des Klimawandels, über Waldbrände.
Also der Klimawandel macht sich im Wald mittlerweile deutlich bemerkbar und vor allen Dingen in den Bereichen Deutschlands, wo es, relativ wenig regnet.
Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weißbach wissen, warum sich manche Aktionäre die Finger an der Weber-Grill-Aktie verbrannt haben und analysieren die VW-Aktie. Wir wundern uns über die deutsche Handtuchkultur und freuen uns über gleich zwei Überraschungsgäste erster Güteklasse auf dem Newport Folk Festival.
Lodernde Flammen, staubgetränkte rote Luft und hunderte Menschen ohne Zuhause. Mit zerstörerischer Kraft wütet das Oak Fire in der Nähe des berühmten Yosemite-Nationalparks in Zentralkalifornien.
Tonight, wildfires are ripping through Europe and parts of northern Africa. In Spain, 17 fires are raging across the country. And thousands are frantically fleeing their homes. This woman saying she's devastated.
Viele Wälder auf der Welt stehen in Flammen. Spanien erlebt das schwerste Waldbrandjahr aller Zeiten. Die Rauchfahne der Waldbrände auf der griechischen Insel Lesbos ist so groß, dass man sie aus dem Weltraum sieht. Im Yosemite-Nationalpark in den USA wütet ein riesiges Feuer. Der Notstand wurde ausgerufen. Der Klimawandel lässt grüßen. Wie sieht es in Deutschland aus mit der Waldbrandgefahr? Was sind die Unterschiede zu anderen Ländern? Was kann man tun und wo sind die Grenzen? Rudolf Plochmann ist ein Mann des Waldes. Er ist Forstbetriebsleiter bei den Bayerischen Staatsforsten. Sein Revier erstreckt sich rund um Schloss Elmau im Süden Bayerns. Die Gegend ist zuletzt von zwei großen Feuern heimgesucht worden. Er ist mein Gast im Podcast. Guten Morgen, Herr Plochmann.
Guten Morgen.
Wie haben sich die Besucherzahlen in den bayerischen Wäldern in letzter Zeit entwickelt?
Es gibt ja keine exakten Messungen zu dem Thema, aber sie haben in den letzten Jahren, insbesondere während der Corona-Epidemie, deutlich zugenommen. Die Menschen haben sich sehr viel zu Hause erholt und nehmen immer mehr den Wald als Erholungsraum, treiben dort Sport, führen ihre Hunde aus, suchen Pilze. Also es ist ein sehr attraktiver Platz für die Menschen in Deutschland.
Und freut das Sie dann oder hat das negative Auswirkungen auf die Wälder?
Nein, das freut uns. Es freut uns natürlich, wenn die Menschen Interesse haben am Wald, weil wenn sie Interesse haben am Wald, dann setzen sie sich auch für den Wald ein.
Und wie sieht es bei dem Thema Klimawandel aus im Wald?
Ja, also der Klimawandel macht sich im Wald mittlerweile deutlich bemerkbar und vor allen Dingen in den Bereichen Deutschlands, wo es, relativ wenig regnet.
Wie zum Beispiel?
Wie zum Beispiel in Brandenburg, wie zum Beispiel in Thüringen, wie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Dort hat es ja in den letzten Jahren deutlich weniger geregnet als zum Beispiel südlich der Donau. Mhm. Und dementsprechend gab es da zahlreiche Trockenschäden. Also es sind auch Baumarten vertrocknet, von denen man bisher gemeint hat, sie wären sehr widerstandsfähig, wie jetzt Buchen, zum Teil auch Kiefern. Und es gab natürlich eine Reihe von Forstschädlingen, Insekten hauptsächlich, wie der Borkenkäfer, die von dieser Trockenheit und der Hitze profitieren und dann Fichten zum Absterben bringen. Und das ist auf ganz großer Fläche passiert.
Ist das in den bayerischen Wäldern auch der Fall? Also ich war im letzten Herbst im Thüringer Wald und habe da auch sehr viele abgestorbene Nadelbäume gesehen. Also ich kenne mich da weniger aus als Sie, aber ich kann mir vorstellen, dass es darauf zurückzuführen sein könnte.
Ja, das ist mit Sicherheit so. In Bayern sieht es ein bisschen besser aus wie im Rest von Deutschland, vor allen Dingen südlich der Donau, weil wir immer in den letzten Jahren auch deutlich mehr Niederschläge hatten. Ich sage Ihnen mal einen Vergleich. Ich wohne ja hier ganz im Süden von Bayern und der Forstbetrieb, den ich hier leite, der geht bis nach Mittenwald, also bis an die Grenze zu Österreich. Und dort regnet es pro Jahr 2000 Millimeter. In Brandenburg regnet es vielleicht 400, 350 Millimeter. Dann können Sie sich vorstellen, dass das natürlich, wenn es dann noch ein bisschen weniger regnet, für die Bäume einen enormen Stress bedeutet, den sie irgendwann mal einfach nicht mehr verkraften.
Absolut. Und trotzdem, dass Sie mehr Regen bekommen als in Brandenburg zum Beispiel, gab es in Ihrer Gegend zuletzt zwei große Waldbrände. Was bedeutet das, dass es immer wieder Waldbrände gibt?
Also zunächst muss man sagen, dass der Waldbrand immer wegen der Naturgeschichte auch ein natürliches Ereignis war. Jetzt weniger in unseren Breitengraden, aber zum Beispiel in Ihrer ursprünglichen Heimat in Amerika, gerade in den nördlichen Wäldern ist es ein wichtiger Bestandteil vieler Waldökosysteme. Ja? Der Wald erneuert sich auf diese Art und Weise. Und die Waldbrände werden in erster Linie durch Blitzschlag erzeugt. In Mitteleuropa, speziell in Deutschland, haben wir eine andere Vegetation. Wir haben eigentlich deutlich mehr Laubhölzer. Wir haben ein bisschen ein anderes Klima. Und dort findet die Walderneuerung nicht über Waldbrände statt. Also wir haben einen ganz geringen Prozentsatz an natürlich entstandenen Waldbränden, zum Beispiel durch Blitz, das ist ja die Hauptursache bei natürlichen Ursachen, macht in Deutschland vielleicht 1,3% aus. Die meisten sind menschengemacht.
Ist es Absicht oder ist es einfach Fahrlässigkeit?
In Deutschland, glaube ich, ist es keine Absicht. Ja, das spielt in anderen Ländern wie Brasilien, die sind ja auch so ein Hotspot bei Waldbränden, spielt das eine andere Rolle. Da geht es vielleicht auch vielen Menschen darum, dass sie Wald roden wollen, um neue Weideflächen
für das Vieh, klar.
Ja. Für das Vieh zu bringen. Und in den Mittelmeerländern gibt es nach Aussagen der dortigen Behörden auch häufig Brandstiftung. Bei uns ist es in erster Linie Fahrlässigkeit. Die berühmte Zigarette, die einfach weggeworfen wird, das Feuer, das man anzündet und das außer Kontrolle gerät, weil man irgendwie sich ein kleines Lagerfeuerchen anzünden will. Interessant ist aber, dass die meisten Waldbrände bei uns eigentlich nicht im Hochsommer stattfinden, sondern 80% finden statt zwischen April und Juni. Die beiden größten Waldbrände, die wir hier im Raum Bad Tölz hatten in den letzten Jahren, die waren im Hochwinter. Auch im Hochwinter gibt es so Trockenphasen und an den Südhängen, wo dann der Schnee weggeblasen worden ist, hat man das trockene Gras. Und in beiden Fällen war es so, dass die Leute durch Unachtsamkeit irgendwie ein Feuer gemacht haben und es ist dann außer Kontrolle geraten und wir haben mitten im Winter einen Waldbrand.
Ist es denn leichter, so einen Brand unter Kontrolle zu bekommen, wenn drumherum Schnee liegt, als wenn man im Frühjahr oder im Sommer einen Waldbrand hat?
Ja, natürlich ist es leichter. Und es ist auch so, dass die Größenordnungen ja in Deutschland jetzt verglichen mit anderen Ländern eigentlich also sehr, sehr gering sind. Ja, ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Die USA, die haben eine Waldfläche, die ist ungefähr 30 Mal so groß wie die Waldfläche in Deutschland. Und die Waldbrandfläche, die sie haben, ist ungefähr 5000 Mal so groß pro Jahr. Also die Waldbrandflächen bei uns, die sind relativ gering. Also wir haben so im Schnitt, haben wir vielleicht 1000 Brände pro Jahr. Und da brennen dann im Schnitt vielleicht so 110 Fußballfelder ab.
Wie kommt es eigentlich, dass diese Flächen in Amerika so viel größer sind als in Deutschland, verhältnismäßig?
Ein Grund ist sicherlich, dass Waldbrand in den Waldökosystemen Amerikas eine natürliche Erscheinung ist, sehr viel öfter passiert durch Blitzschlag. Ein weiterer Grund ist, dass die Erschließung durch Straßen natürlich in Deutschland wesentlich enger ist wie in vielen Teilen der USA. Es gibt viele Forststraßen, es gibt viele öffentliche Straßen, es gibt diese ganzen lokalen freiwilligen Feuerwehren. Wenn bei uns ein Brand ausbricht, dann sind sofort jede Menge Feuerwehren vor Ort und löschen den sofort. In den USA ist es deutlich schwieriger und dann haben sie, vorher hat es ja gern einfach, trockene Böden und Nadelholz, das harzreich ist, das ist natürlich ideal fürs Feuer. Das ist in Amerika auf vielen, vielen Flächen ist das der Fall, diese ganzen Douglasienwälder, Douglas-Fir-Wälder, die sind da prädestiniert für Waldbrände. Und dann ist natürlich auch so, dass man versucht hat, in der Vergangenheit sehr schnell zu stoppen in den USA. Jetzt hat sich in vielen Gegenden sehr viel brennbares Material auf dem Boden angesammelt. Und wenn es dann mal zu einem großen Brand kommt, dann brennt es natürlich lichterloh. Und ein Waldbrand ist, wenn er mal eine gewisse Größe erreicht hat, extrem schwer wieder einzufangen, weil es brennt dann nicht nur oberirdisch, sondern auch unten im Boden. Und das Feuer pflanzt sich auch unten im Boden fort und bricht dann an irgendeiner Stelle wieder aus.
Über die Wurzeln der Pflanzen.
Über
der
die Bäume. Wurzeln und auch über den Humus. Aha. Ja, auch Humus brennt. Ja, das heißt, sie haben dann monatelang Glutnester im Boden, die sie von außen gar nicht erkennen können.
Dazu muss man sagen, in den USA ist man wahrscheinlich etwas besser darauf vorbereitet, dadurch, dass es sowas öfter und großflächiger gibt. Was erwarten Sie jetzt von der Politik in Deutschland? Wird da genug getan?
Also ich habe schon den Eindruck, dass in Bezug auf Waldbrand genug getan wird. Ja, was man sich natürlich immer wünscht als Forstmann, der ja sehr langfristig denken muss, ist, dass man das Thema Klimaänderung stärker in den Fokus nimmt. Zum Beispiel, dass man in den Gebieten, wo jetzt die Forstwirtschaft wirklich Riesenschwierigkeiten hat. Sie haben das ja beschrieben in Thüringen mit diesen unglaublich großen Kahlflächen, dass dort die Politik die Waldbesitzer unterstützt, wieder neue Aufforstungen zu machen mit angepassten Baumarten, die dem Klimawandel vielleicht besser trotzen können in der Zukunft. Also Unterstützung für die Waldeigentümer, um den Wald wieder auf die Beine zu helfen.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie auf offene Ohren treffen, wenn Sie mit der Politik in Berlin reden?
Ja, ich glaube schon, dass in Berlin jetzt verglichen mit anderen Ländern das Bewusstsein für das, was da passiert und für die Notwendigkeiten, die sich daraus ergeben, dass die ganz anders vorhanden sind wie beispielsweise in Brasilien. Auch in anderen aufstrebenden Industrienationen wie in China und wie in Indien hat man nicht den Eindruck, dass signifikante Maßnahmen ergriffen werden, um den Klimawandel in irgendeiner Weise zu verlangsamen oder gar aufzuhalten.
Mhm. Aber in Deutschland sieht es dann doch anders aus.
Glaube ich schon, ja. Ich glaube, dass in Deutschland das Bewusstsein wesentlich stärker ausgeprägt ist, auch in der Politik.
Ja, das ist dann ein positives Schlusswort. Vielen Dank, Herr Plachmann.
Bitte sehr.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen alle auf die Weber-Aktie. Die bauen beliebte Grills aller Art, aber an der Börse läuft es nicht so gut. Warum, das weiß Anne Schwed, unsere Frau an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Hallo, Chelsea.
Du, Anne, die Weber-Aktie ist abgestürzt. Was genau ist da angebrannt?
Da ist den Menschen wohl die Grilllust vergangen, zumindest mit einem neuen Weber-Grill. Die Nachfrage der Produkte geht wohl deutlich zurück und das hat das Unternehmen kurzerhand zum Anlass genommen, den CEO Chris Schertzinger ohne Vorwarnung zu feuern. Außerdem wurde die vierteljährliche Dividendenzahlung ausgesetzt. Das Unternehmen begründet es damit, dass es sehr unter der hohen Inflation und den Lieferkettenproblemen leide. Das würde sich auf das Kaufverhalten der Kunden auswirken und dazu führen, dass unterm Strich weniger Gewinn übrig bleibt, weil nicht alle Mehrkosten an die Kunden weitergegeben werden könnten. Deshalb wurde auch der Ausblick für das laufende Quartal aufgehoben, weil die Marktlage einfach zu unsicher sei. Es werde auch über weitere Mitarbeiterentlassungen nachgedacht, um Kosten zu sparen. Für die Anleger war das ein Weckruf, wie schlecht es Weber offenbar geht, und die warfen daraufhin massiv die Aktien auf den Markt. Zwischenzeitlich gab es ein Minus von mehr als 20%. Zum Schluss stand dann noch ein Minus von 13%. Damit hat die Weber-Aktie in diesem Jahr allein schon um fast 50% an Wert verloren.
Danke, Anne. Und damit zu Annette Weißbach nach Frankfurt am Main. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Der nächste CEO von VW heißt Oliver Blume. Den kennt man als Chef von Porsche, aber die Anleger haben nicht besonders euphorisch reagiert, richtig?
Die Volkswagen-Aktie hat teilweise sogar über 4% verloren. Investoren machen sich Sorgen, dass Oliver Blume dieser Doppelrolle eventuell nicht gewachsen sein könnte. Denn einerseits muss er weiter Porsche führen und den Börsengang des Unternehmens vorbereiten und gleichzeitig die wirklich sehr schwierige Managementrolle als Vorstandsvorsitzender von Volkswagen übernehmen. Aber dies hat ja auch ein paar Probleme hinterlassen, unter anderem der nicht funktionierende chinesische Markt, weil hier die elektrifizierten Fahrzeuge nicht gut ankommen, und dann gleichzeitig auch die Software-Sparte Cariad, die weiterhin mit großen Problemen zu kämpfen hat. Das ist jetzt kein Job, wo man nicht sehr viel Zeit und auch seine Kapazitäten investieren muss. Deswegen hat die Volkswagen-Aktie heute erstmal negativ auf die neue Personalie reagiert.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Wie man sich so im Urlaub stressen kann. Sie haben alle sicher schon mal vom sogenannten Handtuchkrieg in Spanien gehört. Falls nicht, Mallorca-Reporter-Legende Ingo Wohlfeil erklärt es hier nochmal.
Ein ganz normaler Urlaubstag beginnt mit einer guten Liege. Schon in der Nacht werden hier die ersten Liegen blockiert und so geht es munter weiter bis zum frühen Vormittag. Der Pool ist menschenleer, aber die Liegen sind alle mit Handtüchern belegt. Der liegengeile Turi geht, nachdem er sein Revier markiert hat, wieder ins Bett oder frühstückt ausgiebig.
Touristen, die diesen Wahnsinn nicht mitmachen wollen, sind im höchsten Maße irritiert.
Also der einen Tag, wie ich hier war, habe ich gedacht, es wäre irgendwie ein Sonderangebot, die habt ihr hier. So haben die sich hier benommen und sich um die Liegen geschlagen.
Um dann später aber noch eine Liege abzubekommen, muss man zu drastischen Maßnahmen greifen.
Wenn ich eine Liege brauche und ich sehe, die ist den ganzen Tag belegt von einem Handtuch, dann schmeiße ich das Handtuch weg und nehme die Liege.
Tourismusforscher der Hochschule Bremerhaven haben jetzt herausgefunden, dass hier letztlich das gleiche Phänomen greift wie in der Pandemie. Berichten die Medien von Klopapierknappheit und von Spaghettimangel, dann rennen alle los und hamstern Klopapier und Spaghetti. Und wenn Handtuchkrieg-Videos wie gerade jetzt wieder beispielsweise auf TikTok viral gehen, dann flammen die Kämpfe in den spanischen Bettenburgen um die besten Liegen spürbar wieder auf. Was die Forscher noch herausgefunden haben, ein Bedürfnis nach Sicherheit wurde auch als Grund für die Besetzung von Liegen genannt. Wenn mein Sicherheitsbedürfnis im Urlaub von einer reservierten Swimmingpool-Liege abhängt, dann sollte ich mir überlegen, ob ich überhaupt in Urlaub fahren sollte.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Das ist das Newport Music Festival im US-Bundesstaat Rhode Island mit zwei Überraschungsgästen in diesem Jahr in die amerikanischen Hauptnachrichten von CBS News geschafft hat.
We're going to begin this hour with an historic weekend in music. You never know who's going to show up at the iconic Newport Folk Festival. This year it was two of the greatest singer-songwriters of their generation.
Und Dan wurde zum Reporter vor Ort geschaltet.
And what happened next was one of the most emotional concerts I have ever experienced.
And please welcome back to the Newport stage, for the first time since 1969, Johnny Mitchell!
Es ist hier wahrscheinlich im frenetischen Jubel der Menge für sie gerade untergegangen, aber hier wurde die kanadische Singer-Songwriter-Ikone Joni Mitchell angekündigt. Seit ihrem Schlaganfall vor 7 Jahren ist sie nie mehr live aufgetreten und sie sang unter anderem auf einer Art Thron sitzend Summertime aus Porgy and Bess von George Gershwin.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping. And the cotton is high. Your daddy's rich.
Und wer meint, das sei nicht zu toppen, der irrt. Denn nicht viel später kündigte der amerikanische Liedermacher Nathaniel Rateliff auf der Hauptbühne vor zehntausenden Zuschauern in einer vermeintlich harmlosen Zwischenmoderation ein paar Tribute-Songs an, die er zu Ehren von Paul Simon jetzt gerne spielen würde. Und dann plötzlich steht die amerikanische Musiklegende auf einmal selbst auf der Bühne. Das Publikum konnte es nicht glauben.
This has been a real joy and honor for us to do these songs and learn these songs. And a tribute to our good friend, Paul Simon. And I'd really love it if I could invite Paul Simon to stage right now.
Das Besondere hier war, dass Paul Simon eigentlich vor 4 Jahren angekündigt hatte, nie mehr live auftreten zu wollen. Und da war er dann plötzlich wieder und spielte seinen großen Hit Graceland.
Mississippi Delta is shining like a national guitar. Following the river down the highway through the cradle of her soul. I'm going to Graceland.
So eine Überraschung wäre eigentlich nur zu toppen, wenn nächstes Jahr John Lennon oder Elvis auf dem Festival auftreten würden.
I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns morgen hier wieder. Same time, same place.
She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. She said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we
empty sockets, I'm looking at ghosts and empties. I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blows.